Als Bibeltext werden wir heute zwei Stellen aus dem ersten Johannesbrief lesen. Und in dem Gedanken geht es um ermutigendes oder seligmachendes Wissen. Ab Kapitel 3 verwendet Johannes das 10-mal ungefähr, dass er darauf hinweist, was die Gemeinde Jesu weiß, also das Wissen über bestimmte Abläufe des Glaubens, Inhalte des Glaubens, und er verweist darauf hin, dass dieses Wissen ermutigend ist, hilfreich ist. Und so wie Dieter sagte, er will das auch tun, er will die Bibel studieren. Das ist auch im gewissen Sinne ein Aneignen von Wissen. Das Grundwort in diesen Bibeltexten ist nicht immer das gleiche, aber es hat den gleichen Sinn. Wissen im Sinne etwas oder jemanden kennen, davon etwas verstehen, erfahren, ergründen. Ja, immer mit der Betonung, dass es mehr ist, als ich nur weiß. Ich habe es auch erfahren, ich habe es erlebt, es ist mir vertraut. Wenn wir jetzt aber erstmal ein Beispiel lesen, und das wird auch ein Bibeltext sein, den wir dann genauer betrachten. 1. Johannes Kapitel 3, Vers 2. Geliebte, wir sind jetzt Kinder Gottes. Und noch ist nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, dass wir ihm gleichgestaltet sein werden, wenn er offenbar werden wird. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Wir wissen aber, und aus diesem Wissen folgt bei Johannes eine ganze Reihe an Folgen, an Veränderungen, an Wirkungen von diesem Wissen. Aber wenn wir erstmal das Grundsätzliche, den biblischen Kontext zum Wissen uns kurz noch mal vor Augen führen, weil das ist hier nicht ganz unwichtig, uns, glaube ich, sind bestimmte Texte jetzt auch in Erinnerung, was die Bibel über das Wissen sagt. Es gibt einige Momente, wo das sehr deutlich wird in der Menschengeschichte, in dem Zeugnis der Heiligen Schrift, in dem das Wissen von uns Menschen eher hinderlich ist als hilfreich. Und das erste war, als Adam und Eva Wissen bekamen, dann hatten sie ein Riesenproblem. Und nur Gott konnte das lösen. Und er erkennt ja das auch und sagt doch, wenn wir hier nicht was tun, dann wird dieses Wissen diese Menschen vernichten für ewig und immer. Hier müsste Gott eingreifen, göttlich, denn das Wissen war eher hinderlich und nicht hilfreich für die Menschen, so auch für uns heute. Der Apostel Paulus führt das auch als Beispiel hin, dass es das Wissen auch zu Überheblichkeit und zum Stolz führen kann. So bringt er das Beispiel von dem Götzen und sagt, wir wissen, es gibt keine Götzen. Das ist eine Erfindung der Menschen. Die gibt es nicht. Und wenn jemand dann sich so mutig bewegt aus diesem Wissen heraus und seinen Bruder nicht mehr beachtet, der dieses Wissen nicht hat, dann bringt dieses Wissen eine Überheblichkeit, Stolz, und dann leidet die Liebe darunter. Diese Aspekte alle sollen wir bei dem ganzen Thema nicht aus dem Auge verlieren, und es geht nicht einfach um eine Wissensaneignung, sondern um seligmachendes Wissen, wovon Johannes spricht. Alles Wissen über die Gnadengaben, über die Gaben des Heiligen Geistes kann uns genauso wieder, sagt Johannes, sagt Paulus, das wird ohne Liebe ein wertloses Wissen. Deswegen sind uns ein reines Anstreben an Wissen in der Bibel schon sehr deutlich. Auch warnende Worte begegnen uns da, dass sie uns sagt, Wissen im Sinne von, ich weiß es jetzt, für Adam und Eva, für uns Menschen ein Riesenproblem, unlösbar. Jesus sagt, dass Wissen auch Verantwortung mit sich bringt. Vielleicht haben wir diese Worte auch noch in Erinnerung. Wer ihn aber nicht kannte, den Willen des Herrn, und doch tat, was Schläge verdient, der wird wenig Schläge erleiden müssen. Denn wem viel gegeben ist, von dem wird man auch viel suchen. Und wem viel anvertraut ist, von dem wird man auch das da mehr fordern. Das hat Jesus auch zum Thema Wissen gesagt. Und daraus haben wir Menschen wahrscheinlich das Sprichwort auch gemacht, was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. Und so ist es dann einfacher zu leben, nicht viel nachzudenken und dann eben, weil dieses Wissen ja auch Verantwortung, echte Verantwortung mit sich bringt. Das sagt Jesus hier eindeutig. Es ist ein Spannungsverhältnis und so wie das oft in der göttlichen Wahrheit ist, schließt eins das andere nicht aus. Aber es ist wichtig, dass man das nicht ganz aus der Betrachtung verliert. Aber der grundsätzliche Ansatz der Bibel ist nicht so, wenn du viel weißt, viel von Gott erfahren hast, dann musst du viel verantworten, lass das alles. So lehrt die Bibel uns nicht. Der Grundgedanke der Bibel ist doch sehr deutlich, dass der Erwerb von Gottes Offenbarung war immer ein Schatz, war immer etwas sehr Wertvolles, was die Bibel sehr ermutigend uns ans Herz legt, das zu tun, Tag und Nacht, unermüdlich von dem Herrn Jesus mehr kennenzulernen, von der Wahrheit Gottes und von der Erkenntnis Gottes. Wer sich rühmen will, hat schon der Prophet Jeremia gesagt, der rühme sich nicht mit seinem menschlichen Können, sondern der rühme sich dessen, dass er mich kennt und von mir weiß. Erwirb Weisheit, erwirb Einsicht, vergiss es nicht, Salomo in den Sprüchen. Also das ist der Grundgedanke, Gottes Erkenntnis, in der Erkenntnis Gottes zu wachsen, und dieses auch zu vermehren, darin Segnungen zu erleben. Und so wollen wir uns den ersten Text auch anschauen. Und wir werden zwei näher betrachten. 1. Johannes 3, die Verse 2 und 3. Geliebte, jetzt sind wir Gottes Kinder. Und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, dass wenn es offenbar werden wird, ihm gleich sein werden. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Was sagt uns dieses Bibelwort? Es sagt uns erstmal, dass Gott bestimmte Menschen, und das setzt Johannes hier voraus, dass man weiß, welche Menschen das sind. Bestimmte Menschen, die zu Jesus Christus gehören, nennt er hier Gottes Kinder. Diese Bezeichnung ist von dem Herrn Jesus gewollt. Sie ist hier offenbart und sie wird hier sehr deutlich auch ohne Angst zu haben, wieder, dass wir das missbrauchen, angewandt. Gottes Kindschaft, wir merken doch, wie viel mehr das bedeutet, als wenn man jetzt auch das gute Wort gebraucht und sagen würde, die geretteten Menschen. Es ist austauschbar, es ist fast das Gleiche. Aber wenn wir jetzt unsere menschliche Erfahrung dazu nehmen, und das ist ja hier auch gerade von dem Wissen, dass er auch als einen Erfahrungswert darüber spricht, wenn wir Kind sein, gut erlebt haben, wenn das eine gute Erfahrung ist, dann ist das für uns etwas, was Wertvolles. Wenn wir Eltern sind, das ist auch eine Gnadengabe. Und das noch uns verinnerlichen, wie das ist, ein Kind zu haben, dann merken wir, dass in diesem Begriff, das ja gerade reingelegt wird von Gott, dass es was sehr Vertrautes ist, was Herzliches ist, was Liebevolles ist. Ich habe dich gerettet. Ich bin im Rettungsdienst, das ist mein Job, ich habe dich jetzt gerettet, ist anders. Hier ist eine andere Ebene, wird hier angesprochen. Ein Verhältnis, ein Liebesverhältnis, Gottes Kind. Wir wissen nicht alles über die Ewigkeit. Das ist das Nächste, was dieser Bibelwort uns sagt. Über die Ewigkeit, über das, was noch kommen wird, wissen wir nicht alles. Und das ist auch tröstlich, dass man da nicht weiter grübelt, als geschrieben steht, dass man da nicht weiter sucht und nicht weiter fantasiert. Das muss, denke ich, reichen, das, was offenbart ist. Und jetzt sagt er hier, aber wir wissen, dass durch das Sehen, wir werden ihm sehen, das wissen wir in der Herrlichkeit. Wir werden ihm sehen und dann werden wir sein wie er. Auch hier ist wieder gut in dem Kontext zu verstehen, was es jetzt bedeutet. Dass wir da nicht so viel reinlegen in diesem Sein wie er. Es ist wahrscheinlich nicht die körperliche Gestalt. Die Bilder aus dem Buch der Offenbarung zeigen uns, dass das Lamm Gottes, Jesus Christus, mit seinen Malzeichen immer noch was Einmaliges ist, der eingeborene Sohn. Und wir werden nicht in allem sein wie er. Das sagt das Wort hier nicht. Es sagt hier aber, dass es eine gewisse Annäherung an seine Herrlichkeit geben wird. Und diese Herrlichkeit ist hier in Hinsicht wahrscheinlich das, wonach sich oft ein gläubiges Herz sehnt, dass wir nicht mehr verunreinigt werden, dass wir nicht mehr Sünde, Krankheit, Vergänglichkeit, diese ganzen Last, die ja wir nicht uns jetzt frei werden können in diesem Körper, dass die nicht mehr sein wird. In der Hinsicht, glaube ich, ist das Wort gemeint, so sein werden wie er. Also, das, was uns hier niemals gelingt ganz, was hier niemals wirklich ganz zustande kommt, und wenn das auch noch so ein großer Wunsch von uns ist, aber es gelingt uns nicht. In die Vollendung kommen wir hier einfach nicht. Und deswegen zeigt Johannes uns hier und sagt, wir wissen aber, es wird eine Zeit kommen, ein Moment der Herrlichkeit, wenn wir da sein werden und ihn sehen werden, dann wird das, wonach sich dein Herz so sehnt, nach Reinheit, Echtheit, mal Freiheit, nicht immer diesen Druck, der beiden Welten zu erleben, das wird dann anders sein. Und das ist Hoffnung. Und auf diese Hoffnung zeigt Johannes hier und bringt uns hier auch in diesen ermutigenden Wirkung dieser Hoffnung. Ich frage dich jetzt als Gotteskind, hast du den Kampf gegen die Sünde aufgegeben, weil es einfach nicht gelingt. Weil es nicht aufhört. Weil es sich immer weiterzieht. Verlierst du die Hoffnung. Hier sagt das Bibelwort uns, habt Hoffnung, Gottes Kinder. Diese Zeit kommt, nach der du dich sehnst. Es wird so sein. Es wird sich so vollenden. Das, was du jetzt möchtest, woran du dran bist und aufgibst, weil es nicht gelingt. Habe Hoffnung. Von diesem Wissen erwartet Johannes und stellt das als selbstverständlich hin, dass es Gutes wird, dass es uns Hoffnung bringt. Wenn du gerade umgekehrt viel investierst in den Kampf, in deine christliche Charakterbildung, in die Verwirklichung des Guten, dann lass uns das tun. Lass uns da alles investieren drin. Es macht Sinn, denn es ist das, wonach wir streben, was unsere Zukunft sein wird. Es ist ein ermutigendes Wort und in diesem Sinne ist es auch geschrieben. Wir wissen aber, wenn wir in die Vollendung kommen und ihn sehen werden, wie er ist, dann werden wir auch so sein wie er. Vielleicht leidest du an der Trägheit deines Herzens, verstehst dich gar nicht und sagst, eigentlich sollte ich, müsste ich, aber es berührt mich alles nicht mehr. Vielleicht hast du gerade zu viel Ablenkungen im Leben. Du beschäftigst dich nicht mit dem, was du eigentlich wissen solltest. Denn das sagt Johannes hier weiter in Vers 3. Und jeder, der diese Hoffnung zu ihm hat, der reinigt sich selbst, weil er rein ist. Das ist das ja, wenn diese Hoffnung lebendig ist, wenn diese Kette nicht abreißt, wenn wir dieses Wissen wirken lassen im Heiligen Geist, dann wird das uns Hoffnung schenken und wir werden weiter dranbleiben. Der reinigt sich als eine Selbstverständlichkeit, als etwas, was eine natürliche Folge hat. Das Wissen der Herrlichkeit schafft Hoffnung und Reinigung. Der weitere Text, Vers 14. Wir wissen, dass wir aus dem Tod in das Leben hinübergegangen sind, weil wir die Brüder lieben. Wer den Bruder nicht liebt, bleibt in dem Tod. Wir wissen, dass wir aus dem Tod in das Leben hinübergegangen sind, weil wir die Brüder lieben. Hier ist ein umgekehrter Gedankenschluss, dass Johannes hier sagt, dass wir aus dem Tod in das Leben gekommen sind, bedeutet hier, ich habe mich bekehrt, bin ein Gotteskind geworden. Ich habe Anteil an dem göttlichen Leben und ich gehöre zu Gott. Mit anderen Worten gesagt, aus dem Tode in das Leben hinübergegangen, so beschreibt die Bibel dieses Wunder des Glaubens, das Wunder der Bekehrung, das Wunder des neuen Lebens. Und hier ist dieses Wissen, von dem er hier spricht, die Frage der Heilsgewissheit. Die Heilsgewissheit hat auch viele Begründungen in der Heiligen Schrift. Im Römerbrief geht das über das Bekenntnis. Hier und über das Zeugnis des Heiligen Geistes in uns. Hier aber die Gewissheit über die Haltung des Anderen. Hier kommt die Gewissheit, die Heilsgewissheit dadurch, dass ich auf einmal merke, in mir ist etwas, was ich von Natur ja gar nicht habe. Da ist etwas geschehen und er sagt, wir lieben die Brüder. Ohne Befehlsform. Nicht liebet die Brüder, sondern wir wundern über uns, dass wir die Brüder lieben. der sagt, das ist das Zeichen. Wir wissen. Deswegen wissen wir, dass wir aus dem Tode in das Leben gekommen sind, weil wir die Brüder lieben. Was heißt das, die Brüder lieben? Die Liebe zu der Gottesfamilie, zu den Menschen, die Jesus erlöst hat, die wähle ich mir nicht aus. Die suche ich mir nicht aus. Die beruft Jesus. Und wenn er einen Menschen beruft und ihn zum Gotteskind macht, dann entsteht unter den Gotteskindern eine Verbindung, eine Liebe zueinander, die wir als Geschenk Gottes bekommen. Und er sagt, schau mal in dein Leben, wunderst du dich nicht selber über dich, dass du Dinge erfährst und erlebst, die ja gar nicht zu deinem Wesen gehören. Die Gottesfamilie zu lieben, ist eine Gabe Gottes an seine Kinder. Und er sagt, wenn du das erlebst, dann kannst du wissen, du bist vom Tode zum Leben gekommen. Du hast das Wunder Gottes in dir, das Wunder Gottes erlebt. Es ist, glaube ich, eine tiefgründige Beschreibung dessen, was wir bei unserer Bekehrung erleben können. Es ist nicht ein Zustand, den wir wahrscheinlich beständig so empfinden, aber schau mal in dein Leben hinein, wie viel Göttliches ist da geschehen, und wir sollten hier viel demütiger werden und uns nicht alles anschreiben, wie viel wir erreicht haben in unserem geistlichen Leben, geistliche Entwicklung. Es sind viel mehr Geschenke Gottes in deinem Leben, als du denkst, als du meinst, das habe ich so weit gebracht in meinem Glauben, das habe ich so weit erreicht. Hier spricht Johannes von einem Geschenk der Gottesliebe zu der Familie Gottes, zu den anderen Gotteskindern, zu denen, die auch miterlöst sind durch die Gnade von Jesus. Aus Gott geboren zu sein, das ist hier der Begriff vom Tode zum Leben gekommen sein. Das hat einfach in der Bibel viele Beschreibungen. Und wir haben ja auch viele Zeichen und Erlebnisse, die Dinge in uns bewirken, die wir vielleicht so gar nicht oder bei uns selber über uns wundern, dass wir auf einmal so handeln können. Ich will hier jetzt keine idealistische Weltbeschreibung machen, als ob wir frei von Sünden sind und nur immer alles Gute tun. Aber ich will nur darauf hinweisen, es gibt viel Gutes im Leben, das Gott gewirkt hat. Nur wir sollen uns nicht einbilden, dass wir das selber haben. Das sind Gottes Geschenke an uns, wenn etwas Gutes geschieht. Bei einem Brüdertreffen wurde ein Mann herausgefordert, sein Zeugnis mal zu erzählen, seines Glaubens. Der war noch nicht lange im Glauben und hat dann gesagt, ja, ich bin Gotteskind, hat das ein bisschen abgekürzt, dann haben sie ihn weiter herausgefordert. Ja, wie weißt du das? Gib uns mal ein Beispiel davon, dass du ein Gotteskind bist. Wie wirkt sich das aus? Und der war vom Beruf Lkw-Fahrer und sagt, wenn jemand, nachdem ich mich bekehrt habe, wenn jemand drängelt von hinten, fahre ich nicht mehr rechts, damit der Schotter an seine Scheibe fliegt. Das tue ich nicht mehr. Es wirkt sich aus. Der Glaube wirkt im Menschenleben. Er wirkt Gutes in uns. Und das sagt Johannes hier, schau dir das mal an. Und dann kannst du wissen, dass du vom Tode zum Leben gekommen bist. Das schenkt uns Mut der Heilsgewissheit. Es ist schon ein Wunder, glaube ich, ein sehr deutliches Wunder. Wenn ein Mensch gerettet wird, dann ändert sich einfach vieles in seinem Herzen. Es geschieht was von Gottes Gnade. Kommt etwas in unserem Leben hinein. christliche Bruderschaft, hat Dietrich Bonhoeffer mal gesagt, ist nicht ein Ideal, das wir zu verwirklichen hätten, sondern es ist eine von Gott in Christus geschaffene Wirklichkeit, an der wir teilhaben dürfen. Es ist nicht etwas, was wir schaffen, sondern es ist geschaffen. Nur wir dürfen teilhaben daran. Oder auch nicht. An diesen Segnungen werden wir unser Herz festigen können. Und das ist hier eins von den Wegen, sagt Johannes, wie man Heilsgewissheit bekommt. Wenn man das beachtet und ein offenes Auge und Herz dafür hat, zu sehen, was hat Gott in meinem Herzen getan. Ich kenne ja mich, was ich für ein Mensch bin. Ich bin kein fleißiger Macher. Das weiß ich. Wenn ich aber an Dingen dranbleiben kann und sie machen kann, dann weiß ich, dass es Gnade Gottes ist. Das ist nicht mein Wesen. Das ist nicht meine Person. Es ist Gott, der in unserem Leben wirkt. Und das macht uns Mut. Das Wissen, haben wir gesagt, gibt es auch heiligendes Wissen, segensreiches Wissen. Und es schafft aber nicht die Wirklichkeit. In diesen Beispielen, die Johannes bringt, schafft das nicht die Wirklichkeit, sondern die Wirklichkeit ist da und es hat aber dann gute Auswirkungen in uns. Kinder, ich will euch die Geschichte erzählen von dem Jakob. Der Jakob konnte nicht mehr zu Hause bleiben. Der hatte Streit mit seinem Bruder. Und das war so schlimm, es waren schon erwachsene Männer. Das war so schlimm, dass er wusste, wenn ich hier jetzt bleibe, das ist gefährlich für mein Leben. Und dann ist er weggegangen. Und als er wegging, sagt sein Papa zu ihm, du, geh zu deinem Onkel. Vielleicht findest du da auch eine Frau für dein Leben, wenn du schon weggehst. Dann bleib nicht in diesem Land. Geh weiter weg. Geh zu deinem Onkel, zu deines Mutters Bruder und vielleicht findest du da auch eine Frau für dein Leben. Und jetzt lesen wir uns mal kurz, was da weiter passierte. 1. Mose 28. Jakob aber zog von Beersheba aus und wanderte nach Haran. Und er kam an einem Ort, wo er über Nacht blieb, denn die Sonne war untergegangen. Und er nahm von den Steinen jenes Ortes und legte sie unter sein Haupt und legte sich an dem Ort schlafen. Habt ihr es mal probiert? Ein Stein unter dem Haupt? Einen echten Stein, einen harten Stein. Und so einzuschlafen. Und er hatte einen Traum. Und siehe, eine Leiter war auf der Erde gestellt, die reichte mit der Spitze bis an den Himmel. Und siehe, auf ihr steigen die Engel Gottes auf und nieder. Und siehe, der Herr stand über ihr und sprach, ich bin der Herr, dein Gott, der Gott deines Vaters Abraham und Gott Isaaks. Das Land, auf dem du liegst, will ich dir und deinem Samen geben. Und dein Same soll werden wie der Staub der Erde. Und nach Westen, Osten, Norden und Süden sollst du dich ausbreiten. Und in dir und in deinem Samen sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Und siehe, ich bin mit dir. Und ich will dich behüten überall, wo du hinziehst. Und dich wieder in dieses Land bringen. Denn ich will dich nicht verlassen, bis ich vollbracht habe, was ich dir zugesagt habe. Als nun Jakob von seinem Schlaf erwachte, sprach er, wahrlich, der Herr ist an diesem Ort und ich wusste es nicht. Und er fürchtete sich und sprach, wie furchtgebietend ist diese Stätte. Hier ist nichts anderes als das Haus Gottes. Und dies ist die Pforte des Himmels. Und Jakob stand am Morgen früh auf und nahm den Stein, der unter dem sein Haupt gelegt hatte, und richtete ihn auf als ein Gedenkstein und goss Öl auf seine Spitze. Und er gab diesem Ort den Namen Bethel. Zuvor hieß diese Stadt Luz. Und Jakob legte ein Gelübde ab und sprach: Wenn Gott mit mir sein und mich behüten wird auf dem Weg, den ich gehe, und mir Brot zu essen geben wird und Kleider anzuziehen und mich wieder mit Frieden heim zu meinem Vater bringt, so soll der Herr mein Gott sein. Und dieser Stein, den ich als Gedenkstein aufgerichtet habe, soll ein Haus Gottes werden. Und von allem, was du mir gibst, will ich dir gewisslich den Zehnten geben. Ich habe hier geschlafen, ich war hier und ich wusste nicht, dass der Himmel hier so nahe ist. Ich wusste es nicht. Und dann reagiere ich auch nicht. Dann laufe ich einfach mit dem Stab irgendwo hin. Aber wenn ich weiß, dass hier die Pforte des Himmels ist, dass der Himmel uns eigentlich so nahe ist, dann treffe ich Entscheidungen. Dann will ich Gott dienen. Dann will ich ihm folgen. Dann sage ich ihm: Herr, wenn du mir das gibst, du sollst immer mein Gott sein. Es gibt seliges Wissen, heiligendes Wissen, mutmachendes Wissen. Heute haben wir gelesen: Wenn ich weiß, dass ein Moment kommen wird in der Ewigkeit, dass die Sünde überwinden wird, dann kämpfe ich weiter. Ich habe Hoffnung. Die Frucht der Liebe zu den Glaubensgeschwistern ist hier nach Johannes das Zeichen der Wiedergeburt. Wenn ich in meinem Leben entdecken kann, wie viel Wunder Gott da wirkt, Übermenschliches, sowas wie Liebe zu Menschen zu haben, ist nicht menschlich, ist von Gott gewirkt, dann macht mir das Mut, in meine Glaubenserfahrung und in der Glaubensbeziehung und in der Heilsgewissheit. Amen.